Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich erkenne, dass du, Herr, alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Wir wollen beten. Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis umhüllet. Wo nicht deines Geistes Hand uns mit hellem Licht erfüllt. Gutes Denken, Tun und Dichten musst du selbst in uns verrichten. O du Glanz der Herrlichkeit, Licht vom Licht, von Gott geboren, mach uns allesamt bereit, öffne Herzen, Mund und Ohren, unser Bitten, Flehen und Singen, lass Herr Jesu wohl gelingen. Amen. Wir beten weiter in der Stille. O Herr, du hast versprochen, dass du den Heiligen Geist geben willst, denen, die dich bitten. Lege ihn auf diese Versammlung. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Im zweiten Kapitel des Galaterbriefs steht, weil wir wissen, dass der Mensch durch des Gesetzes Werke nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesum Christum, so glauben wir auch an Christum Jesum, auf dass wir gerecht werden durch den Glauben an Jesus Christus und nicht durch des Gesetzes Werke. Denn durch des Gesetzes Werke wird kein Fleisch gerecht. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn so durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Jesus Christus vergeblich gestorben. Denn die mit des Gesetzes Werken umgehen, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht sei jedermann, der nicht bleibt in all dem, was geschrieben steht im Buch des Gesetzes, das er's tue. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes. Daher wacht ein Fluch für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jedermann, der am Holz hanget, auf dass der Segen Abrahams unter die Völker käme in Christo Jesu. Und wir also den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollten versuchen, über die toten Gegenstände der Passion vorzudringen zum Verständnis der Leidensgeschichte. Und da sprechen wir heute über den Richtstuhl des Pilatus. Johannes 19, Vers 13. Da Pilatus das Wort hörte, führte er Jesus heraus und setzte sich auf den Richtstuhl an der Stätte, die da heißt Hochpflaster, auf Hebräisch Gabbata. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Gedanke, dass so schrecklich viele Akten über jeden von uns existieren. Es liegen Akten von uns beim Einwohnermeldeamt und bei der Polizei. Lassen Sie ein Führungszeugnis geben, entdecken Sie, die wissen alles über Sie. Es liegen Akten von uns beim Standesamt und in der Schule oder bei mir bei der Kirchenbehörde. Na, ich hoffe, Ihre Akten sehen furchtbar hübsch aus, nicht? Einwandfrei. Es gibt nämlich ein Wörtlein, ein kleines Wörtlein, das sich in den Akten über einen Menschen sehr schlecht ausnimmt. Das in allen Akten über Menschen ein Gewicht gibt. Das ist das Wörtlein vorbestraft. Vorbestraft. Bei wem das in Akten steht, vorbestraft, der hat einen schweren Weg. Und nun muss ich Ihnen etwas Unerhörtes sagen. Unser Heiland, der Sohn Gottes, der Herr Jesus Christus, ist vorbestraft. Tatsächlich. Das steht in Akten der Bibel und Akten der Geschichte und sogar in Akten Gottes. Jesus, der Sohn Gottes, ist vorbestraft. Das ist unerhört, aber es ist so. In unserem Text ist die Rede von einem Richtstuhl, vor den er gestellt wurde. Das war am Morgen des ersten Karfreitags der Weltgeschichte, als die hohen Priester und Ältesten und großer Volkshaufe den Herrn Jesus zum römischen Prokurator Pontius Pilatus schleppte. Und da gab es nun ein langes Palaver und das endigt damit, dass Pilatus, wie wir in unserem Text hören, sich feierlich auf seinen Richtstuhl setzt. Er macht da noch einige Zeremonien, er wäscht sich die Hände und so. Und dann spricht er das Urteil. Und zwar ein schreckliches Urteil, Todesurteil. Wenn im Allgemeinen einer, wenn einer zum Tode verurteilt ist und das Urteil wird vollzogen, kann man im Allgemeinen nicht mehr von vorbestraft sprechen. Weil er dann wirklich tot ist, das ist er endgültig bestraft. Das aber Gott gefallen hat, seinen Sohn aus dem Grabe zu rufen und er ewig lebt, bleibt es dabei, dass er vorbestraft ist. Dieser Jesus hat Millionen von Menschen verändert, neu gemacht, beseligt, nach Hause geführt, zu Kindern des lebendigen Gottes gemacht. Jesus ist der größte Wohltäter der Menschheit, den es je gegeben hat. Ich wünschte, dass hier keine, nicht einer sitzt, der nicht etwas davon wüsste, aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Aber wenn es nun so mit Jesus steht, ist es natürlich fürchterlich, wenn wir sagen, und er ist vorbestraft.
von Pilatus verurteilt. Nicht wahr, da ist es doch richtig, wenn wir heute Morgen einmal einen Blick werfen auf diesen Richtstuhl, von dem aus das Urteil, die Bestrafung Jesu ausgesprochen worden ist. Wir wollen also über den Richtstuhl des Pilatus sprechen. Ich bleibe dabei bei der guten alten Sitte unseres Gottesdienstes, dass wir drei Teile haben. Wobei ich allerdings wünschte, dass Sie in 20 Jahren, wenn Sie noch am Leben sind, die drei Teile noch wüssten. Ihr noch wüssten. Erstens, dieser Richtstuhl des Pilatus war eine sehr fragwürdige Einrichtung. Eine sehr fragwürdige Einrichtung. Der Pilatus hat es ja sehr feierlich gemacht, wie er sich da nun niederlässt. Bei uns steht der Richter auf, aber bei den Römern, da hat er sich dann feierlich auf den Richtstuhl gesetzt. Aber trotz dieser Feierlichkeit möchte ich sagen, Pilatus, dein Richtstuhl ist eine sehr fragwürdige Institution. Zum Beispiel, dieser Richtstuhl steht auf jüdischem Boden. Das ist aber ein römischer Richtstuhl. Pilatus, möchte ich sagen. Wie kommt eigentlich ein römischer Richtstuhl auf jüdischen Boden? Was macht ihr hier? Wie kommst du dazu, hier in einem Land, das dir gar nicht zusteht, Recht zu sprechen? Was meinen Sie, wenn wir Pilatus so hätten fragen können, wie der losgelegt hätte von der Sendung Roms an die Welt? Wie sie den Pax Romana, den römischen Frieden der Welt bringen müssten und so weiter und so weiter. Und so ist das nun immer gewesen, dass fremde Gerichtsstühle auf fremdem Boden standen. Da haben die Engländer gesagt, sie hätten eine Sendung in Indien. Und jahrzehntelang standen die englischen Gerichtsstühle in Indien. Und wir Deutschen, was haben wir gefaselt über die deutsche Sendung, nicht? Und haben die Richtstühle unseres Volkes aufgestellt in Belgien und in Frankreich und in Norwegen und in Polen, in der Ukraine und in Lettland und in Tschechoslowakei und Jugoslawien. Wenn er gefragt hätte, was macht ihr eigentlich hier? Hätten wir gesagt, ja, wissen Sie nicht von der deutschen Sendung, am deutschen Wesen, die Welt genesen muss und so ein Kram. Jetzt haben die Franzosen eine Sendung in Algier. Man weiß zwar nicht, wer sie gesandt hat, aber sie behaupten es und stellen da ihre Gerichtsstühle auf. Und so ist zu allen Zeiten und am Schein des Rechtes Gewalttat und Unrecht geschehen. Pilatus, dein Richtstuhl ist eine fragwürdige Einrichtung. Und Pilatus, du selber? Sehen wir uns den Mann an, der auf dem fragwürdigen Richterstuhl sitzt. Sehen Sie, wenn Sie mal heute Mittag nichts zu tun haben, dann lesen Sie mal, oder auch wenn Sie was zu tun haben, noch besser, lesen Sie mal die Verse vorher aus Johannes 19. Da wird nämlich berichtet, dass der Pilatus, der immerhin noch eine Ahnung hatte, was ein Richter eigentlich soll, diese Verurteilung Jesu nicht aussprechen will. Ich finde keine Schuld an ihm. Und da lässt auf einmal der hohe Priester Kaiphas einige sehr deutliche Bemerkungen fallen. Etwa in dem Sinn, Pilatus, wenn die Verurteilung jetzt nicht kommt, dann wirst du einiges sehr Unangenehmes erleben. Genau so hat wirklich einmal der Gauleiter Freitag oder der Kreiser der Freitag in Essen gesagt, als ein Arzt verurteilt werden sollte. Pilatus, sagt der Kaiphas, wenn du die Beurteilung jetzt nicht aussprichst, dann werden wir beim Kaiser in Rom mal einiges zur Sprache bringen, was dir sehr unangenehm sein wird. Darauf setzt sich Pilatus feierlich auf den Richterstuhl und sprach das Todesurteil über Jesus aus. Ein Richter, der selber schmutzige Hände hat. Ein Richter, der selber belastet ist. Lieben Freunde, wir leben in einem Lande, in dem man sagen muss, es ist bedrückend, dass das nicht vor 2000 Jahren nur geschehen ist, sondern sehr gegenwärtige Vorgänge sind. Sehen Sie, die Bibel ist ein Buch, das kein Blatt vor den Mund nimmt. Und darum sagt die Bibel, diese Welt, in der Adam fiel, diese Welt, deren Gott der Teufel ist, so steht in der Bibel, dass der Gott der Welt der Teufel ist, diese Welt ist eine Welt der Ungerechtigkeit. Davon zeugt der Richtstuhl des Pilatus, eine Welt der Ungerechtigkeit. Es gibt ein erschütterndes Bild von dem holländischen Maler Bruegel. Peter Bruegel, da sieht man einen Mann, einem schwarzen Trauergewand, an einer Straße gehen, die voll Fußangeln ist. Und hinter ihm schleicht eine komische Gestalt in einer Glaskugel, die Welt, und betrügt ihn und nimmt ihm irgendetwas fort. Und darunter hat Bruegel geschrieben, ein flämischer Vers, ich kann jetzt nur die Übersetzung sagen, da reimt er sich nicht, weil die Welt so ungerecht ist, so untreu ist, trage ich Trauerkleid. Nun, meine Freunde, wer mit der Bibel lebt, wir richtige Christen, die tragen nicht Trauerkleid. Die machen sich keine Illusion über die Welt. Man sagt auf Christen, die in der Bibel forschen und lesen, seien weltfremde Leute. Und wenn sie auf dem einsamsten Dorf wären, wissen sie mehr über die Welt als all die Leute, die hier dauernd sich dumm machen lassen durch Radio, Lautsprecher, was weiß ich alles, nicht? Wer in der Bibel lebt, der macht sich keine Illusion über die Welt. Da sagt die Bibel, Welt der Ungerechtigkeit. Aber ein Christ trägt nicht Trauerkleider, sondern er hofft. Sehen Sie, da steht eine Verheißung in der Bibel und die wird immer wiederholt, in immer neuen Worten. So spricht der Herr. Ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Diese Welt der Ungerechtigkeit hat keine Verheißung. Keine Verheißung, da könnt ihr dran reparieren, die ist doch nicht zu retten. Siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und nun hören Sie. König dieser zukünftigen Welt der Gerechtigkeit wohnt, der steht mit in unserem Text. Und das ist Jesus. Da steht er vor Pilatus. Von diesem Jesus heißt in der Bibel, er richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Das ist der König der zukünftigen Welt. Er richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Und sehen Sie sogar in diesem Augenblick, den unser Text zeigt, als Jesus vor Pilatus angeklagt und verurteilt wird, da streitet er mit Gerechtigkeit und für Gerechtigkeit. Und das geht uns jetzt alle ganz nah an. Bitte sehen Sie diesen Jesus da stehen vor dem Richtstuhl des Pilatus. Und das Todesurteil wird gesagt. In diesem Augenblick zeigt dieser Jesus gleichsam auf uns alle. Und sagt, ihr alle seid ja so verknüpft mit Ungerechtigkeit, dass ihr nicht mal bereit seid, das Urteil Gottes über euch anzuerkennen. Gottes Urteil auch, das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Haben Sie das schon mal anerkannt? Ich bin böse. Ihr seid so ungerecht, sagt Jesus, dass ihr nicht mal das Urteil des höchsten Richters anerkennen wollt. Aber, sagt Jesus gleichsam schweigend hier, weil doch die Gerechtigkeit siegen muss und Sünde gerichtet werden muss. Sünde, die ihr wegredet, die ihr vergesst, die ihr bagatellisiert, weil aber Sünde gerichtet werden muss und Gerechtigkeit siegen muss. Darum will ich jetzt die Sünde der Welt auf mich nehmen und das Gericht tragen an eurer Stadt. Sehen Sie, um der Gerechtigkeit zum Siege zu verhelfen, steht Jesus hier vor dem Richtstuhl des Pilatus. Er richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Es ist schön, in dieser Welt der Ungerechtigkeit Jesus zu sehen. Und es ist schön zu wissen, ich schaffe einen neuen Himmel, eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Es ist herrlich zu wissen, dass mitten in diese Welt der Ungerechtigkeit, es gibt in der deutschen Sprache eine kleine Novelle oder eine große Novelle von Kleist, Michael Kohlhaas, wo einer zerbricht an der Erkenntnis, wie ungerecht die Welt ist, nicht? Es ist schön zu sehen, wie mitten in diese Welt der Ungerechtigkeit die neue Welt der Gerechtigkeit schon hereingebrochen ist in Jesus. Wie in der Welt der Ungerechtigkeit das neue Reich der Gerechtigkeit in Jesus bereits angefangen hat. Und ich wünsche Ihnen allen, dass Ihnen dafür die Augen aufgehen, am Meer, dass Sie einen Schritt wagen hinein in dieses Reich Gottes, dessen König mit Gerechtigkeit streitet. Und ein zweites. Wir sehen den Richtstuhl des Pilatus an. Wir sagten, es ist ein sehr fragwürdiger Richtstuhl, nicht? Sehr fragwürdig. Und jetzt kommt das zweite. Dieser Richtstuhl zeigt eine verkehrte Welt. Wirklich eine verkehrte Welt. Das möchte ich Ihnen zeigen. Der Richtstuhl zeigt eine verkehrte Welt. Dieser Jesus, der uns hier gezeigt wird, von dem bekennen wir im Glaubensbekenntnis. Kennt ihr das Glaubensbekenntnis noch? Wir müssen es mal wieder sagen hier am Gottesdienst. Dass er aufgefahren ist gen Himmel, sitzen zu Rechten Gottes. Wie geht's weiter? Von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Das ist dieser Jesus. Von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. So oft ich dieses Wort höre, steht einfach vor mir das Bild von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle in Rom, das Weltgericht. Viele von Ihnen werden es kennen, wie dieser Jesus, er ist bartlos dargestellt. Dieser Jesus, gewaltig und herrlich und schrecklich, zwischen den Scharen der Toten steht, die auferstanden sind, aus dem Grabe gerufen, und wir erhalten. Heb zum Himmel und verdammt in die Hölle. Wie wird Pilatus bei diesem Gericht bestehen? Und bitte sehen Sie unseren Text an. Welch eine verrückte Welt. Der Pontius Pilatus, der bei diesem Gericht schlecht abschneiden wird, sitzt feierlich auf dem Richterstuhl. Und der, der die Welt richten wird, dem Gott das Gericht gegeben hat, der steht als Angeklagter davor. Verkehrte Welt, nicht? Verkehrte Welt. Und doch ist dies Evangelium, meine Freunde. Und nun muss ich Ihnen sagen, dass das Neue Testament uns in jeder Seite so verkehrte Welt zeigt. Und das gerade Evangelium. Und sehen Sie, darum ist die Bibel das aufregendste Buch, das Sie sich denken können. Das aufregendste Buch. Weil es uns in jeder Seite diese verkehrte Welt zeigt. Ich möchte ein paar Beispiele zeigen, durch die zugleich diese Szene hier, diese Gerichtsszene erklärt wird. Also ein paar Beispiele, wie das Neue Testament lauter verkehrte Welt zeigt und die Beispiele erklären diese Szene. Also, zum Beispiel. Sehen Sie, in allen Religionen, wird gelehrt, dass der Mensch Gott suchen muss. Los, such Gott. So leuchtet es uns auch ein. So ist doch in Ordnung, nicht? Der kleine Mensch soll einen großen Gott suchen. Nur das Neue Testament dreht die Sache rum und teilt die erstaunliche Nachricht mit, Gott sucht dich. Gott sucht dich. Er sendet
Jesus, seinen Sohn, und sucht durch Jesus dich. So sagt das Neue Testament. Gott sucht dich durch Jesus so intensiv, wie ein Hirte ein verlorenes Schaf sucht. Und wenn er ihm in die Klippen und Felsen nachsteigen müsste. So sucht Gott dich. Sehen Sie, vor einiger Zeit sagte mal ein gebildeter Mann, mit dem ich in die Diskussion kam, etwas hochmütig zu mir: Ach, reden Sie nicht mit solcher Sicherheit. Sehen Sie, unser Eins, der sucht sein Leben lang Gott. Und das wird ja wohl genug sein, wenn ich ein Leben lang Gott suche. Und da habe ich ihm gesagt, und so wird es in Ihrem Leben zu der Katastrophe kommen, dass Sie nie merken, dass Gott Sie gesucht hat. Und so werden Sie ein nie gefundener werden und ein Verlorener in Zeit und Ewigkeit bleiben. Das ist die Katastrophe Ihres Lebens. Es hängt alles daran, dass wir das kapieren, diese unerhörte, umgedrehte Botschaft: Gott sucht dich. Oder ich will ein anderes Beispiel sagen, das uns zeigt, wie die Bibel alles, was wir denken, auf den Kopf stellt. Sehen Sie, in allen Religionen wird uns gelehrt, dass der Mensch Gott bitten muss, nicht? Dass der Mensch Gott bitten muss. Und wenn er gnädig ist, dann hört er. Und das Neue Testament zeigt uns eine völlig verdrehte Welt und sagt: Gott bittet dich durch Jesus. Gott bittet dich inständig. Haben Sie schon mal begriffen? Sehen Sie, da steht der Sohn Gottes und breit die Hände aus und ruft: Kommt doch her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Am Gewissen beladen mit Schuld und im Leben mit Sorgen und Lasten. Kommt doch her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Jesus bittet unter Tränen die Stadt Essen, dass sie zu ihm kommen möchte. Und wer kommt schon? Das ist eine umgedrehte Welt, dass Gott den Menschen bittet. Und wenn Sie mal das Neue Testament lesen, das ist lauter Bitten Gottes an uns. Lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch erretten von dem verkehrten Geschlecht, das untergeht. Lieben Freunde, wir müssen erst diese Bitten Jesu an uns hören, ehe wir anfangen können, ihn um etwas zu bitten. Es ist unerhört, wie das Evangelium im Neuen Testament unser ganzes Denken einfach umreden auf den Kopf stellt. Ich will Ihnen noch ein Beispiel dafür nennen. In allen Religionen ist es so, dass der Sünder den Fluch seiner Sünde tragen muss, nicht? Und dass die Götter dafür sorgen, dass es so ist. Die Griechen sprachen von den Rachegöttinnen, den Erinnyen. Verse von Schiller, das sind großartig, nicht? So jagen wir ihn ohne Ermatten, den Sünder. Versöhnen kann uns kein Reu ihn fort und fort bis zu den Schatten und geben ihn auch dort nicht frei. So leuchtet es uns ein, dass ein Dieb das Gestohlene in der Hand brennt und der Mörder keine Ruhe findet und dass der Sünder seinen Fluch tragen muss und die Götter sorgen dafür, dass so ist. Uns Neue Testament, völlig veränderte Welt. Gott, der in Jesus gekommen ist, trägt den Fluch der Schuld, auf dass wir Frieden hätten. Er, der Gerechte, hängt am Kreuz. Sehen Sie an, wie er am Kreuz hängt. Verflucht ist, wer am Holz hängt, lasen wir eben. Er trägt den Fluch der Sünde. Unser aller Sünde trägt einen Fluch. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Wundervolle, selige Umkehrung aller Dinge. Die Strafe liegt auf ihm, dem Gerechten, auf dass wir Sünder Frieden hätten. Selige Umkehr aller Dinge.
Oder in allen Religionen, mein Freunde, ist es so, dass der Mensch Opfer bringt. Was ist denn in Religion alles gelehrt über die Opfer, die der Mensch bringen muss? Das Neue Testament sagt umgekehrt. Nicht der Mensch kann Gott ein Opfer bringen, sondern Gott gibt ein Opfer seinen Sohn und versöhnt die Welt mit sich selber. Gott bringt das größte Opfer seinen Sohn, der stirbt auf dem Altar des Kreuzes. Der opfert Gott und versöhnt die Welt mit sich selber, so auch mit allen Opfern. Nun haben wir nichts mehr zu tun, als in die Versöhnung hineinzugehen im Glauben. Meine Freunde, ich möchte diese Reihe hier abschließen, dass jemand stundenlang weitermachen könnte, nicht? Dieses Evangelium, alles auf den Kopf stellt. Mir sagte mal ein Mann, ach nee, die Bibel lese ich nicht, das habe ich als Junger an Schuhsohlen abgelaufen, was da drin steht. Da habe ich laut gelacht und gesagt, ein Dunst haben Sie, was da drin steht. Das ist gegen unser Denken, diametral entgegengesetzt. Und wenn ihr ein vernünftiger Mensch in der Bibel rumkritisiert und sagt, das kann nicht sein, sei sicher, kann das alles nicht sein. Das Neue Testament und seine Botschaft sind Wunder vom Anfang bis zu Ende. Ein Ärgernis für die Vernunft, eine Torheit für alle klugen Leute und Rettung für alle, die Kinder Gottes werden wollen. Wenn ich diese umgekehrte Welt des Neuen Testaments ansehe, dann kann ich Sie nur bitten, werfen Sie alles über Bord, werfen Sie alles über Bord, was Sie an eigene Gedanken gehabt haben über Heil und Gott und Seligkeit, und werfen Sie sich hinein in diese unfassbare Welt der göttlichen Gnade. Gestern ging ich über die Straße, dann kam ich mit so einem alten Freund da ins Gespräch. Gott, sagt er, Gott, er soll sich endlich melden. In Agadir, wie kann er es zulassen? Ich fäng schon wieder an. Wie kann Gott das zulassen? Mensch, dein Verständnis ist nur ein bisschen zu kurz. Ich würde dir raten, diese wundervolle Welt der göttlichen Gnade, die alles auf den Kopf stellt, die den Sünder gerecht macht, den gerechten Jesus zum Sünder macht, in diese Welt der Gnade einzutreten. Aber ich muss noch ein Drittes sagen, der Richtstuhl. Wir sahen den Richtstuhl des Pilatus an, fragwürdiger Richtstuhl. Und er zeigt die verdrehte Welt, Gott ist angeklagt und der Mensch ist auf dem Richtstuhl. Das Dritte, was ich sagen möchte, ist dies. Dieser Richtstuhl des Pilatus ist ein Hinweis auf den Richtstuhl Gottes. Da steht in Offenbarung, ich sah einen großen weißen Thron und darauf saß einer. Und es handelt sich um den geoffenbarten Gott. Jesus sagt, alles Gericht hat er dem Sohn gegeben. Der Richtstuhl des Pilatus steht nicht für sich. Er ist ein Hinweis, das ist das Dritte, was ich Ihnen sagen möchte, auf den Richtstuhl des lebendigen Gottes. Alle Gerichtssäle, meine Freunde, Haumannshof da oben, und alle Richterstühle, und das sollten unsere Juristen wissen, sind ein Hinweis darauf, dass es ein letztes Gericht gibt und Gott, der geoffenbarte Gott, Richter ist über alles Fleisch. Es gibt ja so in der Bibel Worte, die auf einmal so mittendrin stehen, die kommen dann wie Keulenschläge vor. Etwa so ein Wort. Die Hurer und Ehebrecher wird Gott richten. Zur Welt das hörte, schrie sie auf. Wird Gott richten? Da werden die Mäuler verstummen, die jetzt brüllen. Wird Gott richten? Oder so ein Wort. Mit welchem Maß ihr messt, wenn der andere beurteilt, werdet ihr gerichtet werden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihren Nachbarn beurteilen. Sie sind sehr streng in Ihren Maßstäben, nicht? Mit dem Maß wird Gott richten, Dins. Nee, das sind so Worte, wissen Sie, zwischendurch einmal über das Gericht Gottes. Die haben erschrecken. Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben vor Gericht gestanden, als ich natürlich ewig in dem Nazireich da angeklagt war wegen einer Predigt. Sonst macht das die Staatspolizei, aber einmal wurde ein richtiges Gerichtsverfahren gegen mich eröffnet. Und ich muss sagen, ich bin so bürgerlich verseucht, dass ich mich schrecklich Angst gehabt habe. Das liegt uns ja von Jugend auf im Blut. Mit dem Gericht will man nichts zu tun haben, nicht? Und nun Angeklagter. Ich habe schrecklich Angst gehabt. Aber meine Freunde, diese Angst war nichts gegen die Angst, die mein junges Leben kam, als ich begriff, Gott wird mich richten. Und ich habe Angst um all die Menschen, die das gar nicht wissen wollen und in keiner Weise bekümmert sind um ihre Rettung. Beim Kirchentag ist gesagt worden, die Frage, wie kriege ich einen gnädigen Gott, beschäftigt den Menschen von heute nicht mehr. Das ist ja gerade die Katastrophe. Aber es bleibt doch dabei. Gott wird mich richten. Sehen Sie, ich bin aus dieser Angst erlöst worden. Durch Jesus. Wollen Sie das auch? Wollen Sie, dass in schlaflosen Nächten oder wenn der Tod kommt, die Angst nicht mehr da ist? Gott wird mich richten. Dann will ich Ihnen sagen, wie das geht. Als ich begriff, Gott wird mich richten und ich kann ihm auf tausend nicht eins antworten, da ging mir auf, ich brauche ja den jüngsten Tag gar nicht abzuwarten. Ich kann mich ja heute, jetzt dem Gericht Gottes stellen. Sie können sich heute, was wäre das für ein Tag, heute dem Gericht Gottes stellen. Und da kommt alles an den Tag. Die Jugendsünden und die Lieblosigkeiten und da kommt alles ans Licht, die Gottlosigkeit. Und die Sonntage, die wir verdorben haben. Und gehen Sie Gottes Gebote durch, dann wissen Sie es. Und ich habe ein altes Büchlein, das heißt Kommunionbuch, das haben unsere Großväter gelesen vor dem Abendmahl. Da geht der Mensch anhand der Gebote sein Leben durch. Das nenne ich sich dem Gericht Gottes stellen. Einmal stehen bleiben vor Gott und das alles an den Tag kommt. Und sehen Sie, als ich das tat und so oft ich es tue, da wurde das Kreuz Jesu vor mich gestellt. Und ich sah den, der für mich bezahlt hat und für mich das Gericht trug. Und ich glaubte an den Sohn Gottes und war frei. Ich schließe mit zwei Bibelworten, die ich einhämmern möchte. Das erste heißt so: So wir uns selber richten, würden wir nicht gerichtet. Man kann nicht einfach so an Jesus glauben, so. Dazu muss zuerst geschehen, dass wir uns dem Gericht Gottes stellen. So wir uns selber richten, würden wir nicht gerichtet. Und das andere Wort heißt, wer an den Sohn Gottes glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Lieben Freunde, solche Buße und solcher Glaube ist die einzige Rettung vor dem Verderben vor dem Gericht Gottes. Sie können das jetzt wegwischen, Sie können es mitnehmen. Ich ringe darum, dass ich Ihnen das ganz, ganz deutlich mache. Es hat nichts mit aktuellen Fragen zu tun. Und es ist die aktuellste aller Fragen. Es sagte mir neulich mal jemand, Pastor Busch, Sie sind grausam. Das, was Sie jetzt gesagt haben, das verstehen die meisten Leute nicht. Müsste man es denen nicht ein bisschen billiger geben, dass sie selig werden können und selig sind? Müsste man es nicht ein bisschen billiger geben? Da habe ich gesagt, was Gott nicht billiger gibt, darf auch die Kirche nicht billiger geben. Nur solche Buße und solcher Glaube an Herrn Jesus Christus rettet hier und in Ewigkeit. Es geht um Leben und Tod, um ewiges Leben und ewigen Tod. Lassen Sie uns beten. Herr, wir danken dir, dass dein Wort uns dich zeigt, dass du vor dem Richtstuhl der Menschen standst und vor dem Richtstuhl Gottes an unserer Stadt. Wir beten dich an, du Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 53
Vers 6 und 7 singen. Vers 6 und 7. Daran, dass die Sammlung am Ausgang für Brot für die Welt ist. Wir werden stille. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn wir sind Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.